In den letzten Jahren sind die zwei Worte ewige Liebe wahrscheinlich in fast aller Mund gewesen, egal ob man älter ist oder jünger ist. So hat nämlich das erfolgreichste Musical geheissen, das es je gegeben hat in der Schweizer Geschichte. Und ursprünglich war ja geplant, dass die Aufführung nur 2 Monate gehen sollte. Und es ist nochmal verlängert worden, nochmal verlängert worden, nochmal verlängert worden. Es sind letztendlich 5 Jahre daraus geworden. Es sind fast 1000 Vorstellungen gewesen mit insgesamt über 500.000 Zuschauer und Zuschauerinnen. Und warum der grosse Erfolg von diesem Musical? Auch wenn es mag ein bisschen kitschig wirken, das ist Ansichtssache. Für mich ist es sehr kitschig. Aber irgendwo hat es doch eine tiefe Sehnsucht von uns Menschen angesprochen. Und eines der bekanntesten Lieder über ewige Liebe, da haben wir jetzt gerade gehört von Paddy Bernhard mit der Gruppe MASH. Ich weiß nicht, wie Ihnen das Lied gefällt. Ich finde das so schön. Das ist so schön. Ein richtiger Ohrenwurm. Und der Grund, warum auch das Lied so ankommt, auch bei mir ankommt, ich weiß nicht, ob Sie mit mir einverstanden sind, ich bin froh, dass wir es länger laufen lassen als geplant, ist nämlich im Refrain, wo der Paddy immer wieder das so mit seinem Ausdruck, seine ganze Sehnsucht in seine Stimme hineinlegt. Ich bin nicht Musiker, aber bei mir kommt das so an. Das ewige Liebe, das wünsche ich dir. Ewige Liebe, das wünsche ich mir. Aber doch schon bereits in der ersten Strophe singt der Paddy Bernhard, haben wir es gehört, in Bezug auf die ewige Liebe, sagt, doch Garantien kann ich dir keine geben, dass es für immer so wird sein. Es ist ein Wunsch. Ewige Liebe, das wünsche ich dir. Ewige Liebe, das wünsche ich mir. Was fasziniert an diesem Lied? Ist es nicht das, dass mit einfache Wort treffend auf den Punkt gebracht wird, was wir alle empfinden. Stimmt's oder stimmt's nicht? Das ist doch das, was jeder empfindet, ob er älter oder jünger ist. Das ist es doch. Wir sehnen uns nach Liebe, wir sehnen uns nach Ewigkeit. Und doch gleichzeitig erleben wir das Gegenteil in der Realität von Ewigkeit. Wir erleben zum Beispiel, dass etwa mit 20 Dichte von unserem Haarwachstum nachlässt. Gerade diese Woche hat mir einer von meinen Teenager, meine Tochter, so ein bisschen schräg angeschaut beim Essen und hat gesagt, Papi, kommst du glatzen über? So mit dem so, wie es Teenager dann machen, oder? Gefällt mir dann nicht mehr so? Oder Forscher haben herausgefunden, dass mit etwa 25 unser Hirn langsam alt wird. Gut, für das brauchen wir keinen Forscher, das merken wir auch sonst irgendwo. Nichts von Ewigkeit. Aber gerade trotzdem, oder vielleicht auch wegen dem, versuchen wir mit allen Mitteln oft an der ewigen Jugend festzuhalten. Und darum boomt auch die Schönheitschirurgie. Dem kann man ein riesiges Geld verdienen. Die natürlichen Falten vom Alter werden, wo man wieder glatt ziehen kann. Man sagt dem Lifting, wie man einen Lift geht, das irgendwo. Aber wir sehnen uns nach ewiger Jugend. Indem die schönen grauen Haare, die langsam eben das Ende von unserem Leben ankündigen, man einfärbt wieder mit jugendlichen Farbtönen. Ich bin kürzlich mit einem Arzt zusammengesessen, den ich befreundet bin, schon lange nicht mehr gesehen, Langenthal. Er liegt so richtig schräg im Stuhl am Sonntagnachmittag und sagt plötzlich zu mir, etwa im Alter, etwa gleiche Preislage, und sagt, du Matthias, die nächste Generation von der Todesanzeigen sind denn wir. Ja, und die grauen Haare kündigen das langsam an. Und trotzdem versuchen wir mit allen Mitteln, der ewigen Jugend festzuhalten. Es gibt sogar Omis und Opis, die tun sich im Alter plötzlich wieder wie Teenager anlegen. Und das zeigt doch irgendwo, dass tief in uns drin ist ein gewisser Hang zum ewigen Schlummern. Wir leben zwar im Vergänglichen, und das wird uns schmerzlich bewusst, und sehnen uns gleichzeitig nach dem Ewigen. Und wissen Sie, was besonders ist daran? Dass das völlig normal ist.
Das Zeichen, dass, wir, dass bei uns keine Schraube locker ist. Warum? Weil der Schöpfer Gott selber die Sehnsucht in uns hineingelegt hat. Schon im Alten Testament, in der Bibel, im Buch Prediger 3, Vers 11, heißt es nämlich, in das Herz des Menschen hat Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Ewig ist. Und so komme ich zum ersten Themenschwerpunkt von heute Abend. Wir Menschen, wir sind alle auf Ewigkeit ausgerichtet. Und vor allem wir Menschen, wir sind alle nach ewiger Liebe ausgerichtet. Und wenn Sie mir heute Abend sagen, aber ich nicht, dann sage ich Ihnen, das glaube ich Ihnen nicht. Es gibt keinen Menschen, der nicht empfänglich ist für Liebe. Als ich noch im alten Beruf gearbeitet habe, als Konditor-Confiseur, haben wir einmal einen Mitarbeiter gehabt, der hat Leo geheißen. Er hat immer gesagt, ich gehöre zum Inventar, jahrzehntelang in der gleichen Firma. Und er hat uns gesagt, ich brauche keine Liebe. Ich bin so enttäuscht vom Leben. Wenn man ihn gefragt hat, wie geht es der Leo, also zuerst ist man gerade verschrocken, ich sage es jetzt, wenn er es gesagt hat, top verschissen. Und er fragt nur einmal. Und ich bin am ersten Mal am falschen Platz gesessen am Tisch, wo er seit Jahrzehnten sitzt. Das habe ich ja nur einmal gemacht. Und er hat immer wieder signalisiert, das Leben ist eben so verschissen. Und echte Liebe gibt es nicht. Und ich brauche das auch nicht. Und wir sind eine super Crew in dieser Bachstube. Wir zwar einen jähzornigen Chef gehabt, aber der, das hat uns zusammengeschweißt. Und noch der Leo dazu. Und wir haben abgemacht, wir tun so weit wie möglich ist im Leo ab und zu etwas zu lieb. Das war gar nicht so einfach gewesen. Und uns ist es ab und zu auch gelungen, dem Leo etwas zu lieb zu tun. Und der Leo hat wirklich so einen Maulwinkel gehabt. Die sind wirklich mit der Zeit so runtergehangen. Und wenn es uns gelungen ist, ihm etwas zu lieb zu tun, ich sehe da heute noch vor mir, bis plötzlich so hat angefangen zu zucken, noch auf, und er mit aller Kraft so runtergezogen und uns nicht mehr können verhindern, ganz aufziehen, so schnell in den Keller hintergegangen, obwohl er gar nichts holen musste, um zu arbeiten. Warum? Weil auch der Leo empfänglich war für Liebe. Und das sind wir alle. Und sonst sind wir nicht ehrlich. Wir sind alle, und zwar auf ewige Liebe ausgerichtet. Ein amerikanischer Psychiater hat das mal ganz schön formuliert. Er hat gesagt, jeder Mensch hat in sich einen riesigen, unsichtbaren Liebesdank. Und er hat weiter gesagt, unser Leben ist erst dann erfüllt, wenn der Liebesdank bis oben platsch voll ist. Nur das grosse Problem ist, man kann das beobachten bei allen Menschen, dass es viele Menschen gibt, die eben zu wenig Liebe erleben. Zum Beispiel viele Kinder erleben die Heime zu wenig Nestwärme. Man sagt diesen Kindern auch oft Schlüsselkinder. Die haben zwar meistens nicht wenig Geld in der Tasche, aber einen Schlüssel um den Hals, weil eben sonst niemand die Heime ist. Und solche Kinder, die zu wenig Nestwärme bekommen haben, das sind Kinder, die später Mühe haben, sich selber anzunehmen, die leiden unter einem mangelnden Selbstwertgefühl, die auch Mühe haben, anderen Menschen etwas zu lieb zu tun. Und darum, Kinder brauchen Liebe. Das möchte ich vor allem uns Eltern sagen. Und ich möchte besonders auch den Müttern sagen. Überlegen Sie gut, wenn Sie wieder voll berufstätig werden. Erleben Sie das gut. Wir haben ja 5 Kinder, die sind jetzt schon grösser. Aber es hat etwas gegeben, was Sie gar nicht haben mögen. Und zum Teil ist es noch heute so, wenn Sie heimkommen und niemand ist da. Ich hätte das nie gedacht, wie wichtig das ist. Auch selbst bei Teenagern. Dass jemand da ist, wo Sie abladen können. Natürlich nicht alle Kinder laden gleich ab. Aber wo jemand da ist, einfach da ist. Kinder brauchen Liebe. Wir alle sind auf Ewigkeit ausgerichtet. Und auch wir Erwachsene brauchen Liebe. Und wir suchen ja oft die Liebe vielleicht in abenteuerlichen Beziehungen oder vielleicht auch in festen Partnerschaften oder vielleicht auch in einer Ehe. Und ich glaube, dass es richtig ist, ich bin überzeugt davon, dass man in einer Ehe einander wirklich etwas von dieser Liebe schenken kann. Und ich hoffe, dass die Verheirateten unter uns das wissen und auch so erleben. Dass man ein Stück von dieser Liebe einander wirklich schenken kann. Und trotzdem gibt es auch, ich sage es einmal so, in einer guten Ehe ein Problem. Ich möchte das mit einem Beispiel zeigen. Vor Jahren bin ich im Berner Oberland im letzten Krachen, da am Lauene hinten heisst es dort, gibt es ja ein Lied von Polo Hofer, vom Lauenesee. Das ist wirklich ganz abgelegen. Berner Oberland, an einer Trauung eingeladen, in einer wunderschönen Kirche. Richtig romantisch, alles geschmückt und die Atmosphäre. Und einer von meinen theologischen Lehrern hat Trauung gehabt, natürlich über die Liebe. Und plötzlich sagt er da vorne, mir sind fast Augen rausgefallen, dann sagt er während der Trauung, ich bin jetzt 35 Jahre mit der Jacqueline verheiratet. Und ich habe die Erfahrung gemacht, von der Jacqueline fließt immer noch zu wenig Liebe. Nach 35 Jahren immer noch zu wenig. Er war dann so fair, also so umgekehrt dann auch gesagt. Er hat gesagt, und von mir zur Jacqueline fließt immer noch zu wenig Liebe nach 35 Jahren. Genau das ist das Problem. Das ist das Problem. Nämlich, wir brauchen derart viel Liebe. Wir haben so einen grossen, unsichtbaren Liebesdank in uns. Und das ist das Problem. Dass kein Mensch gibt, kein Traumpartner, auch nicht der beste Ehepartner, der uns so viel Liebe schenken kann, wie wir nötig haben. Es bleibt immer ein Defizit. Und das ist auch der Grund, warum viele wieder den Partner wechseln nach ein paar Jahren. So nach 3 Jahren sagt man, merkt man es so zuerst mal so richtig. Oder dann spätestens vielleicht im verflixten 7. Ehejahr merkt, ich komme nicht das über, was ich mir erhofft habe. Und man fängt schon wieder am Umschauen nach einem anderen Partner. Und dann hat man wieder einen und denkt, die Frau, das ist es. Oder der Mann, vorher habe ich mich getäuscht beim letzten. Aber bei dem, da komme ich das über, was ich brauche. Und nach 3 Jahren fängt das ganze Spiel wieder an. Immer noch zu wenig Liebe. Und ich glaube, das ist die Kunst von einer glücklichen Ehe, dass man realistisch das von Anfang an einschätzt, dass man das voneinander gar nicht erwartet, dass der andere meinen Liebesdank platschvoll bis oben kann füllen. Das ist einfach eine glatte Überforderung. So machen wir den anderen und letztendlich auch uns tot unglücklich. Und trotzdem, wir alle sind auf ewige Liebe ausgerichtet. Und gleichzeitig, ich habe es bereits schon angetönt, leiden wir Menschen an einem Defizit von Liebe. Und genau das besingt Paddy Bernhard so treffend in diesem Lied. Darum habe ich das so gern. Der singt einen Haufen theologische Wahrheiten. Es ist absolut richtig, was der singt. In der Strophe sagt er, ich weiss, die Liebe schmelzt wie eine Kerze weg. Oder, sagt er ganz ehrlich, also besser so treffend, da kann man nicht sagen, sie haut einfach ab. Und dann kommt wieder der Wunsch, ewige Liebe. Das wünsche ich mir. Das wäre der Wunsch. Aber die Realität ist, sie schmelzt wie eine Kerze. Oder haut einfach ab. Vor ein paar Jahren hat man im Schweizer Parlament diskutiert, warum es immer weniger Briefpost gibt. Und der damalige Postminister war ja der Molitz Leuenberger. Der Bundesrat hat Folgendes gesagt, ja, das aus einer Zeitung rausgenommen. Er hat gesagt, keine Liebesbriefe gibt es heute nicht mehr. Bis die ankommen, haben sich die Gefühle schon geändert. Das ist der Grund, warum es immer weniger Briefpost gibt. Das ist das, was der Paddy Bernhard besingt. Von dieser Liebe, die man sich wünscht, aber sie schmilzt wie eine Kerze oder sie haut ganz einfach ab. Oder ich habe kürzlich gelesen von einer Schauspielerin in einer Zeitschrift, dass sie gesagt hat, nach 96 Tagen, am Morgen, als sie im Bett gelegen ist, hat sie plötzlich gemerkt, dass ihre Angetraute eben doch nicht der Mann ist von ihren Träumen. Nach 96 Ehetagen. Beim Boris Becker ist es noch schneller gegangen. Der hat es nach 83 Tagen gemerkt, dass es nicht ist, die Frau, die noch geheiratet hat. Aber auch wenn wir verheiratet sind, die vielleicht nach aussen solid verheiratet sind, wir leiden oft an zu wenig Liebe. Wir leiden an zu wenig Anerkennung. Wir leiden oft an einem Defizit von Geborgenheit und innerem Frieden. Jetzt sage ich vielleicht etwas Ketzerisches, das spürt man manchmal auch in den christlichen Gemeinden. Ein Defizit an Geborgenheit, ein Defizit an Anerkennung. Und ich möchte jetzt versuchen zu erklären, warum ist denn das so von Gott her? Warum ist das wirklich so, wie es der Paddy Bernhard richtig singt? Von dieser Liebe, von der wir uns sehnen, ewige Liebe, die wieder wegschmilzt wie eine Kerze oder einfach abhaut. Warum ist das so? Die Bibel sagt uns ganz klar, weil wir lieber ohne Gott unser Leben gestalten. Weil wir oft lieber nicht Gott im Zentrum haben wollen von unserem Leben. Weil wir oft lieber auf eigenen Wegen ohne Gott unterwegs sind. Und ich kann es auch anders formulieren, die Bibel fasst die Ursache von allem Liebesdefizit eigentlich zusammen in einem einzigen Wort, das 5 Buchstaben hat. Ich weiss, es ist ein Wort, das ist sehr unpopulär. Aber in der Bibel kommt es viel vor, weil es die Grundwurzel ist von allem Übel, weil es auch die Grundwurzel ist von jedem Liebesdefizit. Ich weiss nicht, ob Sie wissen, auf welches Wort ich abziele. Es ist das Wort Sünde. Das Wort Sünde. Und darum klagt Gott schon im Alten Testament. Seid Gott, mich die lebendige Quelle, verlassen Sie die Menschen. Er sagt damit, mich, wo die Quelle bin, wo jeder Liebesdank von einem Menschen kann, wie Platz oben füllen und gefüllt behalten. Ich, wo ewige Liebe habe für die Menschen. Mich verlässt Menschen und machen sich dafür, basteln sich dafür selber Brunnen, die doch rissig sind. Und darum, ich sage es nochmal, der Paddy Bernhard hat recht. Die Liebe haut ab. Wenn wir Gott nicht im Zentrum haben von unserem Leben und selber wollen Liebesbrunnen basteln, das können wir machen. Aber sie haben Riss. Und die Liebe haut ab. Sie schmelzt wie eine Kerze weg. Der Grund ist, das ist der Grund von unserem Liebesdefizit, nämlich die Sünde, dass wir den ausschliessen, den, der allein unseren Liebesdank kann bis oben füllen kann. Dem keinen Raum lässt. Aber jetzt kommt die grosse Botschaft vom Evangelium und da hört leider das Lied auf von Paddy Bernhard. Also wenn ich Musiker wäre, ich hätte schon längst noch eine Strophe oder mehrere dazu gemacht. Weil das Lied ist ja eigentlich inhaltlich nicht fertig. Dass die Liebe abhaut, dass sie wegschmilzt und nur immer die Sehnsucht bleibt nach ewiger Liebe. Da setzt das Evangelium eigentlich erst richtig an. Also ich bin ja kein Komponist, sonst hätte ich schon lange weiter das Lied ausgeschafft. Es würde wahrscheinlich im Refrain so heißen nach dem Evangelium, ewige Liebe, die kannst du haben. Aber jetzt müsste es ja noch reimen irgendwie, oder? Ich kann es jemand vorher mal weiter dichten. Vom Evangelium her. Ewige Liebe, nicht nur das wünsche ich mir als eine tiefe Sehnsucht, sondern ewige Liebe, sagt das Evangelium, die gibt es wirklich. Die gibt es wirklich und ich möchte aus dem Neuen Testament Ihnen nur einen einzigen Vers zeigen, weil ich das ganze Evangelium zusammenfassen tut. Johannes 3, Vers 16, man sagt, das ist das Evangelium in Miniatur. Das heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Oder man kann auch sagen, sondern die ewige Liebe haben, wie Gott beim Evangelium ist. Ewiges Leben und ewige Liebe, das gehört zusammen. Das kann man nicht auseinandernehmen. Da wird uns also etwas ganz Grossartiges gesagt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das heisst, Gott hat Sehnsucht nach uns Menschen. Oder man könnte es auch anders formulieren. Alles in Gott drängt und verlangt nach uns Menschen. Oder man könnte auch sagen, Gott ist außer sich vor Liebe zu uns Menschen. Und darum ist er buchstäblich aus sich selber rausgetreten und ist in seiner ewigen Liebe uns Menschen ganz nahe gekommen in seinem Sohn Jesus Christus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Überlegen Sie mal, was könnte der grösste Beweis von Liebe sein, den man einem anderen Menschen zeigen kann. Der grösste Beweis, dass man einem anderen Menschen zeigen kann. Sind Sie einverstanden mit mir? Der grösste Beweis, Liebe über anderem zeigen, ist doch das, dass man sich für den anderen so hergibt, so aufopfert, letztendlich auch bereit ist, sein Leben zu lassen, dass ich weiterleben kann. Gibt es eine höhere Form von Liebe? Ich bin bereit, mein Leben herzugeben, sogar zu sterben, damit der andere weiterleben kann. Das ist doch die höchste Form, die es gibt. Mehr können wir nicht tun für einen anderen, als noch sterben für ihn. Und es gibt einen in der Schweizer Geschichte, der hat das gemacht. Wer einen Fensterplatz hatte in der Schweizer Geschichte, jetzt ganz gut aufpassen. Schlacht bei Sempach, da hat es einen gegeben, der hat Winkelried geheissen. Das war ja eine ganz schwierige Situation. Da sind die alten Eidgenossen nur schlecht bewaffnet mit ein paar Knüppeln, mit Mischgabeln und Hellebarden. Und der hat noch ein Bieli. Und auf der anderen Seite die Habsburger. Gut bewaffnet, Speer an Speer, stehen sie aneinander. Keine Chance für die alten Eidgenossen. Ihnen droht der Untergang, der Tod, die Auslöschung. Und da hat es einen Mann gegeben mit dem Namen Winkelried. Der hat sein Herz in beide Hand genommen. Wir sehen ihn da. Und ist mit offenen Armen in das Speerenheer reingerannt und hat so viele Speere gepackt, die er nur konnte, und ist dabei verblühtet, hat sein Leben gelassen, damit die Eidgenossen können weiter existieren und leben, ja sogar die Schlacht gewinnen. Und wir Schweizer, die heute leben, wir sind dem Winkelried noch heute dankschuldig, wenn es ihn überhaupt gegeben hat. Da ist mir ja gar nicht sicher. Aber eins ist ganz sicher, genau das hat Jesus gemacht. Darum hat Jesus, der Sohn, der reine Sohn Gottes, Gestalt von einem Menschen angenommen. Darum hat sich der reine Sohn Gottes, wir kommen jetzt wieder in die Passionszeit hinein, ich habe das immer gern, die Zeit, wo man besonders erinnert wird. Darum hat sich Jesus unschuldig zum Tod verurteilen lassen. Darum hat sich Jesus, der reine Sohn Gottes, sich fast bis zur Unkenntlichkeit auspeitschen lassen. Die Bibel sagt schon im Alten Testament, er ist um unserer Sünde willen verwundet. Warum? Weil Jesus so stellvertretend für uns die ganze Schuld auf sich genommen hat. Die Strafe für diese Sünde, weil wir unser Leben bis jetzt ohne Gott gestaltet haben, weil wir ihn ausklammert haben aus unserem Leben. Die Strafe trägt hat für unseren, um es einfach zu sagen, für unseren Egoismus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Und dabei hat man Jesus auch noch sogar einen Purpurmantel angelegt. Man hat ihm ein Rohr in die Hand gedrückt. Und die römischen Soldaten haben ihn ausgelacht, haben ihn verhöhnt, haben ihn verspottet, haben ihn ausgelacht. Ja, warum das? Im Bildausdruck, das war die Strafe für die Sünde, wo man die Ehre, die eigentlich Gott gehört hätte in unserem Leben, für uns selber genommen hat. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch sagen, wie oft sind wir Menschen kleine Majestäten? Wie oft? Man nennt das auch Stolz. Man kann das sehr gut bei Teenagern feststellen. Wenn zum Beispiel am Tisch der Mami oder das Papi etwas sagt, und Fräulein Tochter oder dem Herr Sohn nicht passt, was kann passieren in den Familien, in den meisten? Plötzlich steht jemand auf, das Fräulein Tochter oder der Herr Sohn, und rennt vom Tisch und geht ins Zimmer und peng, die Tür ist zu. Und es bleibt still, vielleicht hört man noch ein bisschen Musik. Manchmal geht es recht lang, es kann manchmal Stunden gehen bis am Abend, kommt nicht mehr führen. Und die Mami kommt vielleicht und sagt, du, das Essen wäre jetzt bereit. Aber die Türe bleibt zu. Warum? Weil eine Majestät beleidigt ist. So ist es bei den Teenagern. Aber bei uns Erwachsenen, wie ist es da? Ja, nicht mehr so plump. Wir haben ein bisschen mehr Übung. Wir machen es ein bisschen raffinierter, aber immer noch genau gleich. Ein bisschen weniger auffällig, aber dafür umso gemeiner. Ganz gezielt am anderen mal eins ans Bein hergeben. Am anderen mal eins auszuwischen. Also auf eine fiese, hochintelligente Art und Weise. Das ist genau das Gleiche wie beim Teenager. Und darum hat sich Jesus schlechter behandeln lassen als ein Tier. Und wo Jesus durch diese Misshandlungen bereits schon fast bewusstlos war, hat er den Auftrag bekommen, die schweren Holzbalken, ein Marterwerkzeug, noch selber auf den Hinrichtungshügel aufzutragen. Und dort auf Golgatha, so wird der Hügel genannt, dort ist Jesus ein grausamer Tod. Nicht nur ein grausamer Tod, sondern ein quälend langsamer Tod gestorben und hat so die ganze Strafe für unsere Schuld auf sich genommen. Ich suche immer wieder Bilder, um das zentrale Geschehen besser zu erklären. Ich möchte ein einfaches Beispiel brauchen. Angenommen, Sie haben ein Geschäft und leider geht Ihr Geschäft bankrott. Und jetzt kommt eine Person und sagt, ich bezahle Ihr alle Schulden. Und Sie denken, kenne ich die Person gar nicht? Aus welchem Grund machen Sie das? Und jetzt sagt die Person zu Ihnen, aus lauter Liebe zahle ich Ihnen alle Geschäftsschulden. Das gibt es ja nicht, oder? Im Geschäftsleben. Gibt es tatsächlich nicht. Aber genau das hat Jesus gemacht, als er gestorben ist am Kreuz. Er hat die ganze Strafe, die wir verdient haben, für unsere Schuld, auf sich genommen. Was für eine Entlastung. Bei uns in Thayingen, in der Gemeinde, in der FG, das ist ja kein Monat her, ist ein Ehepaar in Gottesdienst gekommen. Das erste Mal sitzen sie vorne her. Das ist immer am besten. Da hat es immer Platz oder meistens Platz. Und wir haben so jedem Gottesdienst wird am Schluss noch Gebet angeboten. Wir sind beten. Wir möchten den Jesus noch besser kennenlernen. Und jetzt war vor 2 Wochen wieder im Gottesdienst, wieder vorne gesessen, wieder vorne gegangen. Und der Mann, der sie betreut hat, hat sich ein bisschen zurückgehalten und gesagt, ja, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz reif bei Ihnen. Aber die Frau hat darauf beharrt, meine Sünde, die drücken so schwer, ich möchte Entlastung haben davon. Ich möchte meine Schuld Jesus bringen. Ich finde das so grossartig. In unserer Gesellschaft, wo es ja nur noch Opfer gibt. Wir alle sind Opfer. Ja, komischerweise, wo es Opfer gibt, muss es ja auch Täter geben. Wo Menschen wieder merken, ich habe Schuld vor Gott und ich muss sie loswerden. Und sie an den richtigen Ort bringen. Nämlich zu Jesus. Ein junger Student hat mir einmal das so formuliert, auch ganz aus unchristlichem Hintergrund. Er hat gesagt, als ich meine Schuld Jesus gebracht habe, ist es so gewesen, wie mir jemand einen riesigen Stein aus meinem Körper rausgeschnitten hat. So entlastend bin ich nachher gewesen. Und so ist es bei Jesus. Darum ist Jesus am Kreuz gestorben. Das ist echte Liebe. Das ist die grösste Liebestat, die jemals geschehen ist, was am Kreuz passiert ist, mit ewiger Auswirkung. Und darum, ewige Liebe, die gibt es wirklich. Die gibt es wirklich. Bevor ich jetzt aber den Vortrag abschliesse, möchte ich gerne noch auf zwei ganz praktische Fragen eingehen. Nämlich zur Frage, wem gilt denn eigentlich das Angebot von der ewigen Liebe von Gott? Ich möchte es nochmal zeigen anhand von diesem Vers, vom Mini-Evangelium oder vom kompakten Evangelium, wo es heisst, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, wem gilt das jetzt? Das ist ganz einfach, statt die Welt können sie ihren eigenen Namen einsetzen. So sehr hat Gott den Matthias geliebt, so sehr hat Gott die Silvia geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Ich kann also niemand sagen, das gilt nicht für mich. Nein, so sehr hat Gott die Welt geliebt, da sind wir alle eingeschlossen und da ist niemand auch heute Abend in diesem Raum ausgeschlossen. Gott will, dass keiner von uns ewig getrennt von ihm bleibt. Im Gegenteil. Gott will, dass wir für immer auf ewig seine Liebe bei ihm geniessen können. Aber jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Obwohl Jesus für die Sünde von allen Menschen gestorben ist, hat das nicht automatisch Auswirkungen für alle Menschen. Ich möchte das nochmal anhand von dieser Stelle zeigen, und es gibt noch viele andere Stellen auch in der Bibel, wo es heisst, so sie hat Gott die Welt geliebt, das ist ganz persönlich auch für dich und für sie gemeint. Dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, und jetzt kommt eine Einschränkung, jetzt kommt eine Bedingung, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen und die ewige Liebe überkommen. Das heisst also mit anderen Worten, ob das, was Jesus da hat am Kreuz, Auswirkungen hat für ihr Leben oder nicht, das hängt da davon ab, ob sie, ob ich, ob du glaubst. Glaubst an den Jesus? Und so komme ich automatisch gerade zur nächsten Frage, nämlich die Frage, was heisst denn eigentlich an Jesus glauben? Was heisst das? Das Evangelium zeigt uns eigentlich zwei Schritte dazu. Der erste Schritt, indem sie anerkennen, ich selber bin schuldig geworden. Schuldig gegenüber Gott, schuldig gegenüber anderen Menschen, schuldig auch gegenüber mir selber. Ich weiss, es ist nicht einfach, das zu anerkennen. Das machen wir nicht gern. Viel näher ist bei uns zu verstecken. Viel näher ist uns oft zu vertuschen. Oder etwas vorgeben, wo wir gar nicht sind. Aber das Problem ist, das hilft uns nicht weiter. Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir doch, ich glaube, jeder Mensch weiß es, es gibt dunkle Punkte in seinem Leben. Ich habe das auch in meinem Leben gewusst lang. Aber ich wollte es vertuschen. Gewiss, es gibt Sachen, die stimmen einfach nicht in meinem Leben. Und ich möchte Sie heute Abend einfach ermutigen, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein. Geben Sie Ihre Schuld zu. Stehen Sie zu dem, was sie in ihrem Leben nicht nach Gott gefragt haben im Alltag. Dass Gott nicht im Zentrum gestanden ist von ihrem Leben. Was heisst an Jesus glauben? Der Martin Luther hat es einmal ganz treffend und einfach gesagt. Er hat gesagt, Glauben heisst, Gott Recht geben und zugleich sich selber Unrecht geben. Schön auf den Punkt gebracht, was das bedeutet. Das heisst mit anderen Worten, ich stehe zu meiner Schuld. Gib mir selber Unrecht. Und ich vertusche nichts mehr. Ich tue es gleichzeitig alle meine Selbstrechtfertigungen aufgeben. Immer dieses Opfer, die Opferrolle, der andere haben und die anderen sind schuld. Nur immer die anderen. Das ist unsere Gesellschaft. Wir alle sind Opfer. Niemand ist Täter. Aber das Evangelium sagt, dass wir auch Täter sind. Darum hat es eben ein grosses Opfer gebraucht. Das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Also als erster Schritt seine Schuld anerkennen. Und das dürfen Sie tun in einem ganz einfachen Gebet. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so können wir uns darauf verlassen, dass er uns die Sünden vergibt. Ja, wie machen wir das? Seine Schuld anerkennen und bekennen. Das geschieht in einem ganz einfachen Gebet, in einem ehrlichen Gebet. Muss nicht kompliziert sein, so wie unser Schnabel gewachsen ist. Dass man so in dieser Richtung betet, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist am Kreuz. Und jetzt bekenne ich dir meine Sünden. Und es ist hilfreich, wenn man das ein bisschen ausführlich macht. Dass man all das auch namentlich nennt oder auflistet, was einem im Moment bewusst wird. Und am Schluss sagt Jesus, vergib mir all das. Und auch das, was ich nicht mehr weiss. Und ich kann Ihnen garantieren, Jesus nimmt das Gebet ernst. Wenn Jesus sagt, wer seine Sünde bekennt, und dann werde ich vergeben, das ist eine Regel ohne Ausnahme. Wenn wir das ehrlich machen. Ich habe das schon so viel miterleben bei mir selber. Und ich 16 war 16, bin auch bei vielen anderen Menschen. Für Kinder bis, glaube ich, die älteste Person, die ich miterlebt habe, war über 80. Über 80. Und er hat gesagt, da ist etwas in meinem Leben, das mich noch so drückt. Ich habe Leben umgebracht im eigenen Leben. Bis 80 hat mir das umgedreht. Und es ist Unrecht und ich habe es immer gewusst. Und ich sehe die Frau heute noch, nach über 80, wie sie das bekennt hat. Jetzt ist die Last weg. Das können wir noch heute erleben. wenn wir Jesus unsere Schuld bringen, sie ihm bekennen. Das heisst, der erste Schritt, um an Jesus zu glauben. Und dazu gibt es auch noch einen zweiten Schritt, nämlich, sie dürfen Jesus dann ganz persönlich in ihr Leben aufnehmen. Die Bibel redet genau so. In Johannes 1, Vers 12 steht, so viele ihn aufnahmen. Das ist wieder eine Regel ohne Ausnahme. So viele ihn, Jesus aber aufnahm, so vielen gab er auch das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wie machen wir das? Ich möchte auch das kurz erklären. Ich mag mich erinnern, ein alter Mann hat einmal erzählt, dass er oft gehört hat, wie die Heilsarmee gesungen hat. Sie haben einmal gesungen auf der Straße: Komm zu Jesus, komm zu Jesus. Und er hat immer gedacht, das Bub, wenn sie nur mal würden, sagen, wie? Schlank gegangen, bis er mal gewusst hat, wie? Und darum erkläre ich das immer wieder gerne. Es ist einfach ganz einfach. Es geht auch wieder über ein ehrliches Gebet. Dass man sagt, Jesus, du bist ja nicht nur gestorben, sondern du bist auferstanden und darum lebst du. Und darum lade ich dich jetzt ein, in mein Leben hineinzukommen. So kann man das ganz einfach sagen. Jesus, komm in mein Leben. Mein Leben soll von jetzt an dir gehören. Du darfst bestimmen von jetzt an. Und wenn wir so zu Jesus kommen, Sünde bekennen und ihn einladen in unser Leben hineinzukommen, in dem Augenblick vergibt uns Jesus unsere Sünde. In dem Augenblick kommt Jesus durch den Heiligen Geist in ihr Leben inne. Und das Wunderbare ist, sie werden echten Frieden mit Gott erleben. Sie werden die ewige Liebe von Gott her erfahren. Und sie werden wissen, dass sie ewiges Leben haben. Ich denke da an eine Frau. Ich habe immer sie so bewundert in der Gemeinde, weil sie so Ausstrahlung hat. Das ist nicht in meiner Gemeinde, aber in anderen Gemeinden, wo ich oft Dienste hier habe. Sie hat gekocht für ein Lager. Ich habe sie nicht näher gekannt. Eine ältere Frau, eine mega Ausstrahlung. Und ich habe vernommen, dass sie ganz in einer schweren Ehe lebt. Seit Jahren der Mann geht fremd noch und noch. Und sie ist geblieben. Trotzdem bei dem Mann, ich sage nicht, das müssen wir alle so machen. Sie hat es einfach so gesehen und hat eine mega Ausstrahlung gehabt. Warum? Weil sie trotz dieser Not ewige Liebe von Gott erfahren hat, ganz real. Und ihre Kinder sind alle Christen geworden, weil sie die Mutter gesehen haben, wie sie lebt. Weil sie von dieser ewigen Liebe selber lebt. Das ist etwas Gewaltiges. Wenn wir diese zwei Schritte gemacht haben, dann wissen wir nachher auch ganz sicher, ich habe jetzt auch ewiges Leben. Denke an eine Frau, die mir gerade vor den letzten Tagen gesagt hat, jetzt weiss ich, seit ein paar Wochen, weiss ich es ganz sicher, jetzt habe ich ewiges Leben lang gesucht. Aber jetzt habe ich es. Ich habe eine Gewissheit, es ist nicht nur so ein Hoffen. Die zwei Schritte, meine Schuld anerkennen und bekennen, Jesus aufnehmen in mein Leben, die Bibel nimmt auch noch ein anderes Wort für die zwei Schritte, nämlich das Wort, ich wage es fast nicht zu sagen, weil ich weiss, viele für sie ist das ganz negativ, nämlich das Wort Bekehrung. Und wenn sie jetzt sagen, aber jetzt lange es denn da vorne, dann kann ich ihnen einfach sagen, ich habe jahrelang Mühe gehabt mit dem Wort Bekehrung. Das Hinterletzte. Aber ich darf ihnen einfach sagen, es ist noch heute der Weg zur ewigen Liebe. Zur Bekehrung. Das ist noch heute der Weg. Und es ist übrigens ein ganz korrekter theologischer Begriff. Wir finden über 50 Mal im Neuen Testament. Es ist nichts Anrüchiges, hat nichts mit Manipulation zu tun. Man darf auch niemanden dazu zwingen, auch Kinder nicht. Haben Sie gut gehört? Ich habe heute Abend darum immer gesagt, Sie dürfen Ihre Sünden bekennen. Muss niemand. Sie können sagen, nein. Sie dürfen Jesus aufnehmen. Gut, ich gebe zu, einer noch jüngeren Pastor war, habe ich einmal gesagt, du musst. Ich habe es auch wahrscheinlich richtig gemeint. Jetzt bin ich ein bisschen älter geworden. Jetzt sage ich nur noch, du darfst. Es ist ein riesiges Privileg, Jesus aufzunehmen in unser Leben. Es ist ein riesiges Privileg, Jesus unsere Schuld abzugeben. Es ist ein riesiges Privileg, sich zu dem Jesus bekehren. Und noch etwas, was mir wichtig ist. Bekehrung ist von der Bibel her immer ein punktuelles Ereignis. Also Bekehrung ist nicht so ein langsames Christsein hineinwachsen. Vergleichen wie mit einer Ehe. Man kann nicht sagen, ja, wir leben mal ein bisschen zusammen und dann mit der Zeit wachsen wir langsam in eine Ehe. Nein. Wenn wir heiraten, dann müssen wir das an einem bestimmten Moment einmal festmachen. Meistens ja noch von Zeugen. Und dann geht es richtig los mit dem Heiratensein. Dann wird es ja richtig spannend erst. Meine Frau und ich, wir sind jetzt gerade 25 Jahre geheiratet. Das Jahr. Wir haben heute noch gestritten miteinander. Ist jetzt eine lederige Hochzeit oder silbrig? Ich weiß es gar nicht. Also goldige ist es sicher nicht. Was ist es eigentlich? Ist es schon silbrig? Wow! Ich habe nicht, wie ich immer gesagt, es ist lederig und sie hat gesagt, silbrig. Jetzt muss ich heimgehen und sagen, mache ich nicht gern. Ich habe nicht recht. Silbrig, danke vielmals. Und wir haben miteinander nicht nur gestritten über das, wir haben gesagt, würden wir einander nochmal heiraten, ist schnell beantwortet gewesen, haben wir noch etwas gesagt, wir wollen nicht nochmal heiraten. Warum nicht? Wir kennen einander nach 25 Jahren doch viel besser, wir wissen, wie wir ticken, wir sind eingespielt, durch viele Freuden, die wir erlebt haben, aber auch durch viel Schweres, die wir erlebt haben miteinander, das hat uns zusammengeschweißt. Und darum ist es doch ein Unsinn, wenn jemand sagt, am Hochzeitstag, habt ihr das auch schon gehört, das sei der schönste Tag vom Leben. Gute Nacht. Dann geht es ja abwärts nachher, oder? Schönste Tag. Nein. Es wird besser. Wir lernen einander immer besser kennen. Es sind so die Feinabstimmungen. Wir müssen über gewisse Sachen gar nicht mehr immer neu stürmen. Das haben wir mal ausdiskutiert und bauen auf dem auf. Und genau so ist es mit Jesus. Es braucht einmal einen klaren Start, so eine Bekehrung. Und dann wird es erst so richtig spannend. Jesus immer besser kennenlernen. Darf ich Sie heute Abend zum Schluss fragen, sind Sie bekehrt? Oh, ist ein bisschen direkt. Aber Sie müssen sich nicht outen. Einfach für Sie ganz persönlich. Haben Sie die zwei Schritte schon mal gemacht zu Jesus? Und wenn Sie sagen, ja, ich weiß es nicht recht oder ich bin nicht sicher, dann kann ich Ihnen sagen, dass Sie höchstwahrscheinlich noch nie gemacht haben. Und dann möchten wir Ihnen gerne heute Abend eine Gelegenheit anbieten, nach dem Vortrag hier in diesem Raum eine konkrete, unkomplizierte Möglichkeit, einfach als Angebot, um diesen Entscheid mal so richtig festzumachen. Und die Erfahrung zeigt auch, dass für viele auch eine Hilfe ist, diesen Schritt auch mit einer anderen Person zusammen festzumachen. Durch Gespräch und Gebet. Ich habe das selber vor 35 Jahren so erlebt. Und viele, viele andere auch. Und so möchte ich noch zum Schluss kommen, möchte das nochmal kurz zusammenfassen. Die Botschaft vom heutigen Abend, Gott ist wirklich außer sich vor Liebe auch zu Ihnen. Und darum ist Gott in Jesus buchstäblich aus sich rausgetreten und ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, damit Sie und ich wieder mit Gott können ins Reine kommen. Damit wir alle können ewige Liebe von Gott her erfahren. Und darum ruft das Evangelium Ihnen heute Abend nicht nur zu ewige Liebe, das wünsche ich mir, da hört es beim Paddy Bernhard eben auf, sondern das Evangelium ruft viel mehr. Das Evangelium ruft ewige Liebe, die gibt es wirklich. Ewige Liebe, die kannst du noch heute haben. Und darum möchte ich Sie heute Abend einladen. In die ausgestreckte Hand von Jesus Christus, die ist heute Abend da unsichtbar. Deine Liebeshand einzuschlagen und nicht auszuschlagen, das kann man auch machen, sondern deine Liebeshand einzuschlagen. Und ich würde gerne jetzt noch beten mit uns allen. Wir neigen uns dazu und bleiben sitzen. Jesus, danke, dass wir jetzt am Ende von diesem Abend einfach mit dir noch persönlich reden dürfen. Nicht nur über dich reden, sondern auch mit dir reden. Danke, dass du hier anwesend bist in diesem Raum als der Auferstandene. Unsichtbar, aber doch ganz real. Und wir wollen dir einfach Danke sagen, dass du der bist, der unseren Liebesdank wirklich dauerhaft bis an den Rand füllen kann. Und danke, Jesus, dass du all unsere Lebensdefizite behoben hast, indem du am Kreuz gestorben bist für unsere Sünde. Danke, Jesus, dass du jede Person, auch mich, so lieb hast, dass du dich selber dahin gehst, dass du dich buchstäblich geopfert hast für uns. Und ich danke dir, Jesus, auch für alle Menschen, die da sind, die interessiert sind, die sich Zeit genommen haben, heute Abend das Evangelium aufzunehmen und zu hören. Und ich bitte dich jetzt auch, wenn Menschen da sind, wo du den Wunsch geweckt hast, ich möchte auch an dich glauben, ich möchte auch die Liebe, die ewige Liebe von Gott erleben. Gib ihnen den Mut, heute Abend den Entscheid für dich festzumachen. Damit wir alle froh und wirklich entlastet heimgehen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt weiter redest, auch wenn wir jetzt schweigen. Danke für dein Wirken. Danke für deine Gegenwart. Amen.